온다.
기온다. 기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo zusammen. Wir haben wieder, wie immer, ein wunderschönes Onda-Info für euch gestrickt. Heute verweilen wir schwerpunktmäßig in Kolumbien, was auch erstaunlich lange nicht mehr der Fall war. Nichtsdestotrotz ist dort die politische Situation nach wie vor alles andere als entspannt. So wird die Stimme der Desplazados, der Vertriebenen des kolumbianischen Bürgerkriegs, immer lauter. Sie machen den Präsidenten Álvaro Uribe Vélez für ihre Situation verantwortlich. Die Opfer des nun schon jahrzehntelang anhaltenden Dauerkonflikts zwischen Guerilla, Militär und Paramilitär flohen in die Städte, wo sie häufig auf der Straße leben müssen. Nun fordern sie ein, was ihnen zusteht: Wohnung, Arbeit und Gesundheit. Wir haben uns ihre Proteste ein wenig genauer angesehen. Dass die Situation in Kolumbiens Städten zwar äußerst repressiv ist, es jedoch auch Lichtblicke gibt, zeigt unser dritter Beitrag. In Medellin fand dieses Jahr schon zum 19. Mal das Festival Internacional de Poesía statt. Trotz Morddrohungen lassen sich die Veranstalter die Laune jedoch nicht vermiesen. Für sie und viele Bürgerkriegsflüchtlinge in der 3-Millionen-Stadt bedeutet das Festival ein Stück Freiheit, ein Raum, das ausdrücken zu können, was sie fühlen und denken. Aber zunächst schauen wir nach Brasilien. Genauer in den Film Birdwatchers, der kürzlich in Deutschland angelaufen ist. Über seinen Film haben wir uns in Berlin mit dem Regisseur Marco Beckis unterhalten.
Aber wir können nicht mehr leben im Reservat. Dort können wir nur sterben. Wir müssen zurück zu unserem Land. Zu unserem Tekoa. Sonst werden wir uns alle aufhängen.
Weitere Selbstmorde in der Nähe des Indianerreservats Grande Dourados gemeldet. Heute Morgen wurden erneut zwei eingeborene Jugendliche tot.
Sind schon weg, die Prozente.
Ein 17-jähriges und ein erst 14-jähriges Mädchen,
oh,
die sich offensichtlich.
Steve, mach das bloß leiser.
An Bäumen erhängt haben.
Der Spielfilm Birdwatchers im Land der roten Menschen ist am 16. Juli in Deutschland angelaufen. Er begleitet eine Gruppe von Guarani-Kaiowa-Indigenen auf der Suche nach ihrem ursprünglichen Land. Die Guarani-Kaiowa leben im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Im Zuge der Entwicklung der extensiven Landwirtschaft schwand ihr Lebensraum in großem Maße durch Abholzung und Rodung des Regenwaldes. Doch viele sind in den ihnen zugewiesenen Reservaten unglücklich, da sie sich dem Land ihrer Ahnen verbunden fühlen. Manche entscheiden sich daher, ihre oft slumähnlichen Reservate zu verlassen und ihr ehemaliges Land zu besetzen, das inzwischen Großgrundbesitzern gehört.
Da kannst du halten. Wir wollen hierher.
Was, hier?
Ja, hier. Es war mal unser Tekoa. Und wo hier sind, sie begraben unsere Ahnen. Ja, ja, und darum bleiben wir hier.
Aber dann werden wir alle verhungern hier.
Der Landkonflikt zwischen brasilianischen Indigenen und Großgrundbesitzern ist das zentrale Thema von Birdwatchers. Beide Seiten verstehen das Land als ihr jeweiliges Erbe. Doch die Vorstellungen über die Bedeutung unterscheiden sich erheblich. Die Großgrundbesitzer sehen das Land als Nutzfläche, für die Indigenen hingegen hat es auch einen historisch-spirituellen Wert. Birdwatchers erzählt aber auch von den Konflikten innerhalb der indigenen Gruppe und von unterschiedlichen Beziehungen zwischen Indigenen und Nicht-Indigenen. Der Regisseur Marco Beckis hielt es nicht für notwendig, den Rassismus innerhalb der brasilianischen Gesellschaft zu betonen. In dem Film gäbe es daher keine Guten und Bösen.
Für mich ist es obvio, dass todo el mundo sabe que el racismo existe, que prejuicio existe.
Für mich ist es offensichtlich, dass alle wissen, dass Rassismus und Vorurteile existieren. Ich fand es interessanter, einen Dialog zwischen zwei Kulturen darzustellen, der so nicht möglich ist. Wenn der Fazendero ein Draufgänger gewesen wäre, der auf die Indigenen schießt, okay, dann wäre es ein Western. So zeige ich die Unfähigkeit zum Dialog. Das schien mir viel interessanter, weil es weitergeht, als nur zu sagen, der eine ist schlecht und der andere ist gut.
Del estereotipo, que mostrar simplemente que uno es malo y el otro es bueno.
Der italienisch-argentinische Regisseur Marco Beckis hat mit Birdwatchers ein eindrucksvolles Abbild der problematischen Lebenswelt gezeichnet, in der sich die Indigenen heutzutage befinden. Zerrissen zwischen Tradition und Moderne versuchen sie ihren Platz im Hier und Jetzt zu finden. Dabei räumt der Film auch mit romantischen Indianer-Klischees auf. Sie fahren mit dem LKW zum Jagen, im Gemeinschaftshaus wird Techno gehört und die Jagdkünste der jüngeren Guarani Kiowa lassen Nachhilfebedarf vermuten.
Guck mal, ein Affe, da. Erst richtig zielen. Und schon ist er abgehauen.
Auffällig ist immer wieder die Musik, die im Film verwendet wird. Sie stammt vom jesuitischen Missionar Domenico Cipolli, der seine Musik im 17. Jahrhundert komponierte. Seine Stücke ließ er von Indigenen gesanglich und instrumental interpretieren. Mit der Verwendung dieser Musik spannt Beckis einen Bogen zwischen Geschichte und Gegenwart.
Ese tipo de música celestial, coral.
Diese sphärische Chormusik gefällt mir sehr gut. Im Film wird sie als Kontrast in gewalttätigen Szenen verwendet. Ich benutze diese Musik nicht, wie das oft im Kino gemacht wird, um eine schöne Einstellung zu untermalen. Die Musik taucht immer in heftigen Szenen auf, zum Beispiel wenn das Flugzeug mit Pestiziden über die Indigenen fliegt.
¿Cuál era la intención de esa música en las misiones? Unir a los guaraní y convertirlos.
Worum ging es bei dieser Musik in den Missionen? Es ging darum, die Guarani zu vereinen und sie zu konvertieren, sie in unsere Gesellschaft einzugliedern. Die Musik verwende ich also auch als Gegenpol, um anzudeuten, dass dieser Integrationsversuch gescheitert ist. Er war nicht machbar. Heute sollte man akzeptieren, dass die Indigenen nicht integriert sind, anstatt weiter mit der Integration zu experimentieren. Seit 400 Jahren wird das versucht und niemand hat das erreicht.
Der Film lief zuvor in Cannes. In den brasilianischen Kinos hat er wohl keinen großen Anklang gefunden. Der Regisseur Beckis begründet das mit der Thematik. Brasilianer wollten ungern leidende Indigene sehen, da sie sich in gewisser Weise verantwortlich fühlen würden. Dafür war die Filmverführung in der Kreisstadt Dourados ein großes Ereignis. 500 Indigene schauten sich den Film in einem Einkaufszentrum gemeinsam mit dem Regisseur an.
Wir haben den Film zusammen gesehen und es war das erste Mal, dass sie in ein Shoppingcenter gegangen sind. Denn das wird nicht gern gesehen, Indios in einem Shoppingcenter. Ich habe den Frauen und Familien gesagt, dass sie nicht die Kinder mitbringen sollen, weil es ein harter Film ist. Schließlich geht es auch um Selbstmorde. Aber sie sind alle gekommen, denn für sie war es ein wichtiges Ereignis, das alle zusammen erleben wollten. Sie haben ganz viel gelacht über ihre Freunde, die auf der Leinwand erschienen sind. Und es war das erste Mal, dass sie einen Film auf Guarani gesehen haben, in ihrer Sprache. Als ich sie aus dem Kino kommen sah, hatte ich den Eindruck, dass sie sehr stolz darauf sind, diese Erfahrung gemacht zu haben. Sie waren sehr stolz auf den Film. Später haben sie mir erzählt, dass es tausende von Raubkopien gibt, die in den indigenen Gemeinden rumgereicht werden.
Aufgrund der eigenen Biografie ist es Beckis wichtig, sich mit politischen und sozialen Themen zu beschäftigen. Als linker Aktivist wurde er während der argentinischen Militärdiktatur 1976 in Haft genommen und gefoltert. Nach seiner Entlassung emigrierte er nach Italien. In einigen seiner vorangegangenen Filme verarbeitete er eigene Erfahrungen mit der Diktatur, wie in Junta von 1999. Auch mit Birdwatchers versucht der Filmemacher, den Marginalisierten eine Stimme zu geben. Im Abspann erscheint sogar ein Aufruf zur finanziellen Unterstützung der Guarani Kiowa. Zu seiner Kooperation mit Survival International sagt Beckis:
La idea del fondo, que se llama Fondo Guarani Survival, es de ayudar las comunidades.
Die Idee des Guarani Survival Fonds ist, denjenigen Gemeinden zu helfen, die sich entscheiden, die geschützten Gebiete zu verlassen, die man sich als Slums vorstellen muss. Es geht nur um Projekte, die versuchen, ihr Land zurückzubekommen. Wenn sich eine große Familie von einem Ort zum anderen bewegt, müssen hohe Kosten für Ernährung aufgebracht werden, denn es kann Monate dauern, bis sie so weit sind, das Land zu betreten, das ihnen gehört. Und in dieser Zeit müssen sie was essen. Sie bekommen in diesem Fall ja nichts von der Regierung. Sie müssen mit logistischen Schwierigkeiten fertig werden, Plastik kaufen, Holz, um die Hütten zu bauen und so weiter. Meine Idee war es also, gemeinsam mit Survival für diese Fälle einen Fonds zu gründen, der sie finanziell in diesen Situationen unterstützt. nicht eine generelle Hilfe für die Guaraní, sondern eine spezifische Hilfe, wenn sie beschließen, das Land zu besetzen.
No para una generica ayuda a los guaraní, pero para una específica ayuda a ocupar la tierra, cuando ellos lo deciden.
Diese Erde hier hat mein Vater kultiviert, damals, vor 60 Jahren schon. Das ist 3 Generationen her. Ich bearbeite diese Erde, Scholle für Scholle. Aber dafür ist sie am Ende auch fruchtbar geworden. Nahrung baue ich an da. Und zwar Nahrung für uns alle. Wir sind hier auf dem Land unserer Ahnen. Das Land gehört uns. Wir haben keinen Wald mehr, nichts mehr, nichts. Nichts mehr, wovon wir leben können. Aber wir sind jetzt hier und gehen nicht mehr weg.
Esa película va a seguir alimentando.
Dieser Film wird dem Kampf der Guaraní helfen. Kein Film verändert die Geschichte, aber es ist ein Instrument des Kampfes, wie eine Waffe.
Es un elemento más de la lucha, ¿no? Es un arma, ¿no? Más de la lucha.
Kritische Stimmen sind sicher nichts Außergewöhnliches auf der Plaza Bolívar, dem zentralen Platz in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá. Beinahe täglich findet sich hier zwischen dem Parlament, dem Justizpalast, der Stadtverwaltung und der Kathedrale eine der zahlreichen gesellschaftlichen Interessensgruppen ein, um ihren Unmut kundzutun. Doch irgendwas ist diesmal anders. Seit einigen Wochen sind dort Decken, Matratzen, Plastikplanen und Transparente zu sehen. Sie deuten darauf hin, dass diese Gruppe sich für längere Zeit dort einrichten wird. Es handelt sich um Desplazados, um Bürgerkriegsflüchtlinge, die sich hier aus allen Ecken des Landes zusammengefunden haben.
Es sind Hunderte, Männer und Frauen, jung und alt, schwarz wie weiß. Sie sind Opfer des Dauerkonflikts zwischen Guerilla, Paramilitärs und der kolumbianischen Armee. Ihr Ziel ist nichts Geringeres, als mit dem kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez persönlich zu sprechen. Die Desplazados machen den Präsidenten und seine Regierung für ihre Lage verantwortlich. Sie fordern die Rechte ein, die ihnen laut Gesetz zustehen. Unterkunft, Arbeit, Gesundheit, Bildung. Der Amtssitz des Präsidenten liegt nur wenige Meter von hier entfernt. Die Situation der Desplazados beschreibt der Sprecher der Gruppe, Ricardo Jiménez Calderón, folgendermaßen.
Die Regierung verweigert uns Desplazados unsere fundamentalen und verfassungsmäßigen Rechte. Wieso? Die Guerilla und die Paramilitärs haben unter uns Bauern viele Opfer hinterlassen. Sie haben unsere Leute umgebracht. Zudem haben uns diese Gruppen im Konflikt mit der Regierung aus unseren Gebieten vertrieben, aus unseren Häusern, von unserem Land. Wir haben seitdem aufgehört, Nahrungsmittel für Kolumbien zu produzieren.
Es sind zumeist politische und wirtschaftliche Interessen der Konfliktparteien, des Drogenhandels sowie nationaler und internationaler Investoren, die hinter den Vertreibungen der Landbevölkerung stecken. Es geht um Land und um territoriale Kontrolle. Das Land soll nutzbar gemacht werden für Viehwirtschaft, Plantagenbau, Ölförderung, den Drogenanbau oder den Bau infrastruktureller Megaprojekte. Die Landbevölkerung steht diesem Vorhaben nur im Wege. Auch die bewaffneten Gruppen tragen ihre Auseinandersetzung auf dem Rücken dieser Menschen aus, die dann oftmals vor der Wahl stehen, ihre Heimat zu verlassen oder ermordet zu werden. Wie kein anderer Teil der Kolumbianer leitet die Landbevölkerung unter dem gewaltsamen Dauerkonflikt.
In den Städten angekommen, nimmt die Not der Menschen meist kein Ende. Das Stadtleben ist ihnen fremd. Die Bewohner sind den Desplazados oft feindselig gegenüber eingestellt. Wohnungen sind knapp und teuer und eine ohnehin schon hohe Arbeitslosenquote macht die Situation noch schwieriger. Die Präsenz der bewaffneten Gruppen in den Städten verspricht den Flüchtlingen auch in dem neuen Umfeld keine Sicherheit. Zwar hat sich der Staat gesetzlich dazu verpflichtet, die Vertriebenen zu unterstützen, doch die Realität sieht anders aus. Um sich Gehör zu verschaffen, greifen die Desplazados zu aufsehenerregenden Aktionen, wie eben der Besetzung der Plaza Bolívar. Der Journalist Juan Pablo Murcia erklärt dies so.
Es gibt einfach zu viele Vertriebene. Das Problem ist aus dem Ruder gelaufen und die Hilfen der Regierung reichen nicht. Aus diesem Grund suchen sie jeden Tag nach einem Weg, sich Gehör zu verschaffen. Sie haben schon den Park in der 93. Straße besetzt und einige Hangars des Flughafens. Sie müssen zu diesen Mitteln greifen, damit ihnen die Regierung zuhört. Das ist kein Problem der Stadtregierung von Bogotá, das ist ein Problem auf nationaler Ebene.
Nun sind die Desplazados also auch hier angekommen, auf der Plaza Bolívar, dem politischen Herzen des Landes. Nur hat sich bisher noch niemand ihrer Forderungen angenommen, auch nachdem sie einige Tage rund um die Uhr dort ausharrten. Die Regierung Uribe fürchtet, dass andere Flüchtlinge dem Beispiel folgen, wenn man den Forderungen nachgibt. Schließlich wurden bislang nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation CODES in Kolumbien etwa 4,5 Millionen Menschen vertrieben. Damit liegt das Land gemeinsam mit dem Sudan weltweit an der Spitze. Allein im vergangenen Jahr sind rund 400.000 Personen vertrieben worden und damit mehr als je zuvor.
Die anhaltende Militarisierung des Landes zieht immer mehr Zivilisten in die Wirren des Konflikts mit hinein. Die kolumbianische Regierung jedoch versucht, das Problem kleinzureden, da es die angeblich so saubere Bilanz der demokratischen Sicherheit des Präsidenten trübt, mit welcher er die FARC zu besiegen hofft. In den Massenmedien ist die Tragödie dieser Menschen deshalb kaum vertreten. Ricardo Jiménez Calderón richtet sich daher auch hilfesuchend an die internationale Gemeinschaft.
¿Qué le pedimos nosotros al gobierno nacional y aprovechando la coyuntura internacional? Es lo siguiente.
Was fordern wir von der Regierung und der internationalen Gemeinschaft? Erstens, dass zumindest die Menschenrechte in Kolumbien respektiert werden. Zweitens fordern wir auch Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft, da die kolumbianische Regierung keinerlei Lösungen für die Leute anbieten will. Die Familien hier leben unter sehr schlechten Bedingungen. Gesundheit, Wohnung, Arbeit, es fehlt einfach an allem. Zwar gibt es Gelder der Regierung und auch Mittel aus dem Ausland, aber davon haben wir hier noch nichts gesehen.
Die Desplazados der Plaza Bolívar sehen sich nach mehreren Wochen erfolglosen Protestierens gezwungen, den Protest auf dem nur wenige Straßen entfernten Park Tercer Milenio fortzuführen. Die Aktion hat sich herumgesprochen. Jeden Tag kommen weitere Flüchtlinge in das ehemalige Elendsviertel inmitten der Stadt. Schätzungen gehen von aktuell etwa 1500 Personen aus. Auch wenn die Stadtverwaltung die Untätigkeit der Regierung kritisiert, fühlt sie sich durch die Lage offensichtlich überfordert. Dazu der Bürgermeister Samuel Moreno.
Die Regierung und das zuständige Ministerium gehen zu wenig auf die Ansprüche und Forderungen der Desplazados ein. Aber wenn jeden Tag Tausende von Flüchtlingen in einer Stadt eintreffen, ist es kaum möglich, auf alle Forderungen dieser Flüchtlinge einzugehen, die in die großen Städte Kolumbiens strömen.
Noch ist nicht abzusehen, was sich aus der Besetzung ergibt und ob die Regierung noch einlenkt. Die Zeichen stehen jedoch schlecht. Bei vorherigen Protestaktionen wie bei der Besetzung des Parks in der 93. Straße setzte die Regierung auf Polizeigewalt, um die Desplazados von dort erneut brutal zu vertreiben.
Aquí estamos. It's in me. It's so cruel. I hate it. I love it. It's mine. I own it. It's mine. Again and again I say, I hate war. I love it.
In der kolumbianischen Großstadt Medellin findet mittlerweile zum 19. Mal das Festival Internacional de Poesia statt. Dieses Jahr sind es 61 Dichter und Dichterinnen aus 40 Ländern. Poesie gegen Krieg und Gewalt, so heißt die Parole der Gründer des Festivals. In diesem Jahr hat es Morddrohungen gegen die Veranstalter gegeben.
Never, 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 never.
Jack Hirschman aus den USA rezitiert im Teatro Viejo von Medellin seine Gedichte. Es regnet in Strömen und es gibt keine freien Plätze mehr. Aber ein besseres Publikum kann sich ein Dichter nicht wünschen. Es bleibt einfach sitzen, es will Gedichte hören. Gabriel Gianfranco ist einer von zwei Gründern des Festivals. Er kann es nach fast 20 Jahren immer noch kaum fassen, wie aufmerksam sein Publikum ist.
Wenn du diese 5000 Leute da sitzen siehst, in absoluter Stille. Es sind Massen und doch keine Massen. Vielmehr findet ein Dialog statt, und zwar zwischen jedem einzelnen Hörer und dem Dichter, der gerade liest. Es gibt welche, die sagen, das ist dumm oder das ist schön. Das ist immer individuell verschieden. Aber das Schöne an diesem Festival ist, dass wir uns endlich mal von Herzen umarmen, und zwar an einem Ort, wo nicht das Blut herrscht, sondern etwas anderes.
Gabriel Gianfranco ist der zweite Mann im Boot der Festivalleiter. Er und sein Kollege Fernando Rendon haben dieses Jahr verstärkt Morddrohungen erhalten. In Medellin sind die Rechtsextremisten auf dem Vormarsch. Es herrscht neuerdings wieder Pogromstimmung gegen alles, was nicht ins Konzept passt. Linke, Homosexuelle und indigene Menschenrechtsaktivistinnen.
Das ist gerade, was das Festival ins Fadenkreuz der Regierung und besonders der ultrarechten Kräfte bringt. Die meinen, dass das Festival gefährlich sein könnte, weil die Dichter alle ihre Wahrheiten sagen dürfen, weil die Dichtung natürlich kritisch ist, weil sie sich gegen den Albtraum wendet, in dem man unser Leben verwandelt hat.
In der lokalen Zeitung wurden feindselige Artikel veröffentlicht. Sie richteten sich gegen die Veranstalter des Festivals. Sie beschuldigen Festivalleiter Fernando Rendon, zur Guerilla zu gehören.
Es ist ein Versuch, mich in die Nähe der FARC zu rücken, was unserer Meinung nach schon eine echte und öffentliche Bedrohung für das Festival darstellt.
Rendon wäre nicht der erste Kolumbianer, der getötet wird, nur weil behauptet wurde, er sei ein Kollaborateur der Guerilla. Seine Idee, ein Lyrikfestival für alle zu machen, kostenlos, nicht exklusiv, nicht für die Happy Few der Bevölkerung, ist hier schon subversiv. Und es reicht, um ihn als Staatsfeind einzustufen. Agneta Falk aus Schweden singt. Sie steht auf dem zentralen Platz von La Cruz, einem Stadtteil für intern Vertriebene. In Kolumbien gibt es 3 Millionen Menschen, die vom Land in die Städte vertrieben wurden. An die Ränder der Städte. Der Rand von Medellin liegt ganz oben, auf den Bergen. Viele Menschen leben hier und es kommen immer neue hinzu. Sie haben einen schönen Blick auf die 3 Millionen Stadt, leben aber unter erbärmlichsten Bedingungen. Agneta Falk ist glücklich, dass sie für diese Menschen lesen und singen durfte.
La 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 la. Gracias.
I felt very privileged.
Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich dort hingehen durfte. Das ist echt eine Erfahrung. Ich denke, dass ich dort von den Menschen mehr Poesie mitgenommen habe, als ich ihnen geben konnte. Das war pure, gelebte Poesie. Das Gefühl, das man dort bekommt, ist, dies ist der allerglücklichste Ort, an dem du sein kannst. Aber gleichzeitig gibt er dir ein Gefühl von Schmerz.
Für die Leute von La Cruz,
ist dieser Besuch der Dichter und Dichterinnen weit mehr als eine Abwechslung vom harten Alltag.
Das Festival bedeutet für uns, einen Raum zum Sprechen zu haben, um verstehen zu können, was wir fühlen und um dann selber darüber schreiben und dichten zu können.
Medellin in Kolumbien war bis vor wenigen Jahren noch einer der gefährlichsten Orte überhaupt. Drogenhauptstadt der Welt. Guerilla, Paramilitärs und andere Kriminelle kämpften um die Vorherrschaft. Täglich hat es Tote gegeben. Noch in dieser Zeit wurde das internationale Festival de Poesía in Medellin gegründet. Mittlerweile ist die Stadt weitgehend befriedet. Nach 60 Jahren Dauerkrise hat sich das Interesse der Weltöffentlichkeit von Kolumbien jedoch abgewandt. Aber Fernando Rendón sieht sich als Organisator des internationalen Festivals de Poesía in Medellin auch als Wegbereiter eines neuen Kolumbiens.
Es ist ein Prozess. Ich glaube, dass nach und nach immer mehr demokratische Freiräume geschlossen werden. Das Festival wird dagegen weiterhin ein Schutzraum für demokratische Ideen, eine Bastion für die Freiheit des Wortes sein. In diesem Sinne kann die poetische Sprache eine Brücke sein zwischen Kräften, die gegeneinander stehen, zwischen polarisierten Fronten. Sie wird etwas dazu beitragen, eine aufgeklärtere und gelassenere Stimmung zu erzeugen. Der Krieg muss endlich ein Ende haben.
Es gibt so eine Sprache, die die ganze Menschheit vereinen kann. Und ich versuche, diese Sprache zu vermitteln.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.